Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen VC-Talk. Louis Huber ist bei uns, einer der drei Co-Founder von Qubit, einem Schweizer VC. Wir haben uns gestern Abend bei einem LP-Dinner von Qubit in Wien getroffen. Er ist ein Wiener Gründer und wird uns heute vieles darüber erzählen, welche Strategie sie fahren und wie der Schweizer Innovationsökosystem aussieht. Louis, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Danke für die spontane Einladung, freut mich sehr.
Danke. Auch für die spontane Einladung zum LP-Dinner. Und wir haben dann darüber gesprochen, was ihr macht und was ihr seid. Und ich habe mir gedacht, bitte komm sofort morgen ins Studio, weil das sind extrem interessante Stories. Vielleicht beginnen wir mal ganz generell mit dem Pitch zu Qubit. Wie positioniert ihr euch als Venture Capital Fonds?
Gern. Einen Schritt zurück machen sozusagen in der Geschichte von Venture Capital und wie die Thesis entstanden ist. Zuerst waren Fonds praktisch auf Phasen fokussiert. Seed, Pre-Seed, Late Stage, Early Stage, wie man das nennt. Danach Axel waren die ersten 1983, die beschlossen haben, auf eine Industrie zu gehen, Telecommunication. Danach hat es sich entwickelt in Verticals, sprich es gibt Blockchain-Funds, Fintech-Funds etc. Für uns ist der nächste Schritt, mittlerweile gibt es zwischen 8.000 und 10.000 VC-Fonds auf dieser Welt, dass wir auf einen geografischen Fokus setzen. Das heißt, wir haben 2021, als wir uns kennengelernt haben, verschiedene in Europa, aber auch in US sind wir durchgegangen nacheinander und haben geschaut, welches Land sozusagen für uns einen großen Mehrwert bringt, vor allem im Early-Stage-Bereich. Okay. Und so sind wir auf die Schweiz gestoßen und deswegen machen wir eben nur Schweizer Investments. Viele davon sind ETH oder EPFL Spin-Offs, sind auch sektoragnostisch. Die einzigen Sachen, die wir uns nicht anschauen, sind Biotech, MedTech und Life Science.
Okay.
Das ist komplett ausgegliedert. Das ist ein anderes Spiel.
Cool. Warum die Schweiz? Was war ausschlaggebend?
Viele Sachen. Ich meine, das Einzige oder das Erste ist, du hast wahnsinnig viel Talent in der Schweiz. Du hast Talent von den Universitäten, du hast Talent von großen Unternehmen, Roche, Coca-Cola, UBS etc. Und du hast mittlerweile große Tech-Unternehmen dort. Du hast Nvidia, Microsoft, der größte Google-Campus außerhalb der US ist in Zürich und dort sind wirklich die Techies. Also das heißt, viel, viel, viel Talent auf einem kleinen Ballungszentrum. Dann haben wir uns angeschaut und sind in die ersten Deals reingegangen 2021 und es war spannend zu sehen, wie sich die Runden zusammengetan haben. Du hattest Startups, auch 2021 High Times, so, du hattest Startups, die 500.000 gesucht haben und 800.000 in Commitments hatten, aber keinen Lead. Und für uns war dann die Frage, wie das zustande gekommen ist. Und es sind viele Business Angels dort, also viel privates Geld ist in der Schweiz. Und es ist sehr attraktiv, in Startups zu investieren, da es keine Kapitalertragssteuer gibt.
Okay.
Das heißt, dadurch wurde das Ökosystem im Pre-Seed-Seed-Bereich, aber vor allem im Pre-Seed-Bereich, stark von Business Angel-Gruppen geprägt. Und das ist für uns ein super Einstieg gewesen, weil wir gesagt haben, cooles Talent, coole Unternehmen und Technologien, die da rauskommen. Und es ist Platz für einen Early-Stage-VC-Fonds, der gemeinsam mit den Business Angels sozusagen arbeitet. Also da sehen wir uns manchmal als institutionalisierter Business Angel-Fonds sozusagen.
Der dann in Lead geht bei so einem Deal.
Genau. Dann wir machen den Lead jedes Mal eigentlich bis jetzt, nehmen auch immer einen Board Seat beim Startup. Wir haben auch von unserem Portfolio High Conviction Investments, sprich wir investieren von dem Fonds, den wir jetzt endlich geclosed haben, in 15 Startups, sprich bei einer Fondsize von 2,8 Millionen ist das circa, 28 Millionen, ist das circa 15 Investments, die wir machen. 6 haben wir bereits schon gemacht und haben dann ein Exposure von 1,5 Millionen pro Startup eben.
Okay, High Conviction as opposed to, was ist die andere Strategie?
Die andere Strategie, ohne es abwertend zu bezeichnen, kann vielleicht eher in Richtung Spray and Pray gehen. Das heißt, man investiert in sehr, sehr viele Startups, hat einen gewissen Prozentsatz, den man probiert zu halten über verschiedene Runden mit Pro-Rata-Rechten und hofft, dass eins dieser Startups ein 300x, 400x Fund-Returner wird. Und für uns, wie man es jetzt gesehen hat in den letzten Jahren, was sehr stabil ist oder stabiler als der IPO-Markt, ist Technology Transfer. Also sprich im M&A-Markt ein Exit zwischen 40 bis 200 Millionen. Sprich ein großes Unternehmen kauft sich eine Technologie an. Und deswegen schauen wir sehr auf Technologieinnovation, gehen eben hinein bei einer Bewertung zwischen 4 bis 8 Millionen sozusagen und sind dann nicht abhängig davon, ein Unicorn zu bekommen für unsere Fund Economics. Natürlich jederzeit sehr gerne. Nehme ich auch, auf jeden Fall. Aber du willst nicht abhängig davon sein.
Okay.
Und so probieren wir dieses Portfolio zu auszuwählen.
Weil die vermutete Ausfallsrate geringer ist als in den klassischen VC-Portfolios.
Genau. Also wir haben uns jetzt rund 1000 Startups in der Schweiz angeschaut in den letzten 2 Jahren, haben uns jetzt eben für 6 entschieden. Und da gibt es immer 2 verschiedene Thesen. Du hast auf einerseits eine gewisse Downside Protection, die oft in der Technologie ist. Und dass du mit relativ wenig Kapital eigentlich zu einem Break-Even kommen kannst. Und auf der anderen Seite muss es natürlich ein massives Marktpotenzial geben, um im Best-Case-Szenario eben auf ein Unicorn oder ein IPO zu gehen.
Was sind dann so die Sweet Spots für euch? schaut sie auf die Gründerinnen und Gründer, Technologie, Innovationskraft. Genau. Das sind so die KPIs.
Genau, also Nummer eins auf jeden Fall ist es das Team. Mhm. Immer, aber das sagt eh jeder so. Das ist immer die Frage, was ist ein gutes Team? Ja. Für uns ist das zweite Wichtige, ist, das Problem ist lösenswert. Mhm. Und da haben wir wirklich, ich glaube, von unserem Due Diligence-Prozess geben wir uns viel Mühe, sage ich jetzt mal, machen 10 bis 15 Customer-Interviews pro Investment, haben einen standardisierten Prozess, welche Fragen wir abstellen. Also es ist auch immer spannend, ein Customer-Interview kann sehr, sehr viel Mehrwert bringen, kann aber auch komplett sinnlos sein. Also für uns, wir schauen drauf, dass wenn wir bei Kunden nachfragen, wie oft hast du dieses Problem, wann redest du mit deinem Chef darüber, wann war das letzte Budget, das dafür verwendet wurde. Wenn ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sagt, er hat noch nie mit seinem Chef über dieses Problem geredet, so wichtig kann es nicht sein.
Spannend.
Genau. Und dann probieren wir ein geiles Team zu finden, das ein Problem löst, das lösenswert ist.
Und umsetzen kann. Genau. Du sagst, 28, glaube ich, knapp 29 Millionen habt ihr geraced. Das Ziel war 25 Millionen.
Korrekt.
Das allerdings in einer der schwierigsten Fundraising-Phasen, die wir kennen, die letzten 2 Jahre. Wie ist das gelungen dann trotzdem?
Es war auf jeden Fall ein emotionales Auf und Ab, war sehr, sehr spannend, war sehr lustig, auch sehr unterhaltsam. Also wir haben den Fonds begonnen zu launchen, also der Launch war direkt vor Russland-Ukraine-Krieg sozusagen. Das war natürlich ein Dämpfer. Im Juni kam Inflation, ein weiterer Dämpfer sozusagen. Es hat funktioniert, da die Schweiz sehr stabil ist. Und auch in den Investments, 2021 war kein besonderer Abtick in der Halbphase. 2022 war tatsächlich eine kleine Erhöhung im Volumen sozusagen, wo es in Europa eingebrochen ist. Ja. Und 2023 ist es stabil geblieben. Und diese Stabilität der Schweiz sozusagen hat vielen Investoren Vertrauen geschenkt. Und gleichzeitig hat es auch geholfen. Wir hatten dann die ersten Investments schon gemacht. Das Portfolio wurde greifbarer sozusagen. Die Investoren sind in die Schweiz gekommen, haben selber die ETH, die EPFL, die Universitäten gesehen. Auch St. Gallen, super Uni, wo geile Leute rauskommen. Auch österreichische Gründer zum Beispiel.
Ja.
Und das alles hat geholfen. Und zusätzlich dazu konnten wir, ich glaube, im Portfolio-Management überzeugen, weil wir auch hier einen... Es wird leicht inflationär verwendet, aber hands-on sind, sage ich jetzt mal.
Cool. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, ETH in Zürich, viele globale Tech-Companies, der größte Standort von Google außerhalb von Silicon Valley. Kannst du uns noch ein bisschen sozusagen erklären, wie dieses Startup-Ökosystem in Zürich ausschaut? Wie brand ist das? Ja, weil Schweiz stellt man sich eher traditionell vor, klassisch, so aus der Ferne betrachtet. Ja. Wie viel Power hat dieses Ökosystem?
Also wenn man es statistisch nimmt, über die letzten 12 Jahre sind 50 Unicorns aus der Schweiz gekommen. Und von den 50 Unicorns kann man zum Beispiel jetzt WeFox zählen, das eigentlich in einem Züricher Wohnzimmer entstanden ist damals, sage ich jetzt mal. Die Schweiz hat nichts anderes als Produkt, das sie außerhalb der Schweiz liefert, als Innovation. Sprich, du hast natürlich Banking- und Pharmasektoren, aber du hast immer schon Gründer, die überall aus Europa kommen, dort studieren und danach ihre Innovationen nach außen tragen. Und für uns ist es spannend, das AI-Center zum Beispiel in der Schweiz. Es gibt an der ETH ein AI-Center, sprich Alexander Illich, super cooler Typ, nebenbei gesagt, hat wahnsinnig viele Startups gerade am Laufband, wo man nicht nur eine smarte Excel-Tabelle dahinter hat, sondern Researcher, die das über die letzten 8 bis 10 Jahre lang geforscht haben. Und das ist so spannend, weil du hier smarte Leute hast, die fundierte Wissenschaft betreiben und damit dann rausgehen und Probleme lösen, die global sind.
Cool. Wer sind eure Investoren, eure LPs in das Fonds?
Sind nur Privatpersonen, Friends, Family, Network. 25% unserer Investoren sind US-based. 25% sind Middle Eastern und dann haben wir 25% aus Österreich, UK, Germany und 25% sind Schweizer und keine institutionellen Investoren.
Wie hat sich das für dich persönlich eigentlich ergeben? Du warst ja bei Water Venture sehr erfolgreich unterwegs im Corporate Innovation Consulting.
Ja.
Wie hat sich jetzt dieser Gründungsschritt ergeben?
Ja. Water Venture, großartige Schule, super cooles Unternehmen und habe dann über einen Intro praktisch George Kneisser kennengelernt. Partner bei Qubit und George hat damals ein Family Office in Deutschland betreut, die gerade einen Corporate Venture Capital Fonds aufbauen wollten. Und das haben wir gerade davor mit der Smartworks, also dem CVC von der Wiener Energie gemacht. Und dann haben wir miteinander, hat gut geklickt am Anfang schon. Und er hat dann eben auch gesagt, er baut gerade und will seinen eigenen VC-Fonds aufbauen. Und dann habe ich ihn ganz dreist am Ende des Tages persönlich angerufen und hat gesagt, hey, das klingt super spannend, was du machen willst. Lass uns kennenlernen. Und das war 2021 im August und dann 2022 im Jänner war der Launch.
Mega. Apropos CVC, also Corporate Venture Funds, vielleicht auch hier ein Benchmark. Wie schaut es da aus in der Schweiz? Ich glaube, die Schweiz ist da vor uns.
Ja, also die Schweiz ist deutlich weiter als Österreich in dem Regel. Also Unica Ventures, Elevator Ventures, super, super Vehikel, Smartworks, super Vehikel. In der Schweiz hat man Swisscom Ventures zum Beispiel, ein 400-Millionen-Fonds, die sowohl ihre sozusagen eigenes Kapital, aber auch externe LPs verwenden. Du hast TX Ventures von einem Medienhaus, die sich auf Fintech spezialisieren, CSS. Also du hast viele verschiedene Corporate Venture Capital Fonds. Und was halt auch spannend ist, du hast viele Tech-Unternehmen, wie gesagt Google, Nvidia, für die sozusagen die Schweizer Innovationen sehr leichte und schnelle M&A-Targets werden. Und dadurch sind deren Fonds auch aktiver in der Schweiz.
Cool. Wie reagieren eure LPs, eure Investoren auf den Pitch? Wir investieren nur in die Schweizer Startups. Hat jemand schon mal gesagt, wieso schränkt ihr euch ein, wieso schaut ihr nicht ganz Europa? War das schon auch Diskussion?
Es kommt auf den LP an. Also viele unserer LPs haben schon mehrere Fund-Investments und was man sich dann ganz einfach anschaut, ist ihre Allocation in Europa. Und wenn ich in einen europäischen Fonds investiere, der ganz Europa abdeckt, sage ich jetzt mal, im Pre-Seed-Bereich, dann heißt das, dass viel meiner Allocation im Endeffekt in UK und Germany based ist. Und dann hat man einen kleinen anderen Ansatz in Frankreich zum Beispiel, Österreich natürlich, etc. Und die Schweiz war oft ein Blindspot. Ah. Das heißt, viele LPs fanden es eigentlich spannend, weil sie auf ihr Portfolio geschaut haben und gesagt, hey, ich habe 20, 30 Startup-Investments und kein einziges davon in der Schweiz. Und dadurch sind wir, glaube ich, haben wir einen guten Blindspot abgedeckt.
Findet man als Schweizer wie Sie, das neu gestartet hat, schnell den Zugang in die relevanten Ökosysteme? Hat man da schnell den Dealflow-Zugang?
Ja, also für uns war es sehr wichtig, im ersten Jahr viel draußen zu sein. Das heißt, wir haben in einem Jahr 138 Events abgeklappert in der Schweiz. Das waren, also es gibt viele Business Angel Gruppen, Business Angel Switzerland, SICTIC etc., viele Events von den Universitäten und andere VC-Events. Also es war wichtig, draußen zu sein. Und es ist für uns auch spannend, weil die Schweizer doch gerne, wenn sie ein Züricher geht selten nach Genf. Für uns ist es dann eine sehr leichte Zugfahrt. Es ist wichtig, dass man das Ökosystem respektiert, die Leute sich dem auch anpasst sozusagen und nicht mit dem dreisten österreichischen Schmäh da hineinkommt, obwohl das sehr lieb gewonnen wurde. Aber wir wurden mit offenen Armen empfangen.
Also okay, cool.
Auch da super, die Vorurteile vielleicht gegenüber Schweizern, dass sie verschlossen sind, absolut nicht.
Und du wohnst in der Schweiz?
Ja, wohne cool. In Zürich.
Wie lebt sich dort?
Mittlerweile habe ich mich an die Preise gewöhnt. es ist besser. Es gibt eine super coole Expat-Community. Es gibt wahnsinnig viele Deutsche, Belgier, Holländer, Franzosen, Italiener oder Südamerikaner, die in der Schweiz leben. Und es hat ein bisschen gedauert, dass ich zu den ersten Schweizer richtig Züricher Homepartys eingeladen wurde. Aber mittlerweile habe ich das auch geschafft. Also sehr gut angekommen, super schön in Zürich.
Danke für das Gespräch. Vielleicht noch zum Geschäftsmodell. Habt ihr da auch sozusagen was anders gemacht oder ist es eher klassisch mit Fee und mit dem Carry?
Genau, also wir haben so, wie gesagt, wir investieren in 15 Startups. Nach dem Investment sozusagen hat man zwei Möglichkeiten. Man hat ein Hands-off, der klassische VC, von dem gibt es wahrscheinlich eh kaum mehr welche. Und danach hat man eine Phase, wo man Wert stiftet. Für uns war das Wertstiften wichtig, weil wir gesagt haben, du hast drei Risiken bei Startups. Du hast einen Technology Risk, sprich ein fliegendes Auto zu bauen, ob man das schaffen kann oder nicht. Du hast einen Market Risk, wird jemand dieses fliegende Auto kaufen? Mhm. Und du hast einen Operational Risk, sprich kann das Team täglich sozusagen exekutieren und täglich on track bleiben. Und wir können als Investoren oft nur das dritte Risiko, also Operational, irgendwie reduzieren. Und da haben wir uns ein, ich glaube, ganz gutes System gefunden, wie wir einen Kreis zusammengebaut haben oder ein paar Säulen an Leuten, die incentiviert sind, diesem Startup zu helfen. Das Nummer eins sind unsere Venture-Partner. Sprich, Venture-Partner sitzen außerhalb der Schweiz. Wir haben 6 Stück davon in Österreich, Deutschland, in Österreich, den Dieter Rappel zum Beispiel. Cool. In Amerika 2 haben da den letzten geonboardet. Das war Keith Larson, der Ex-Managing Director von Intel Capital. Super cooler Typ.
Wow.
Und dann in Brasilien, Jana Gögel war zuerst an der ETH und hat dann das größte Female Investor Network in Brasilien aufgebaut und Ansutanto in Indonesien. Sprich, wow. Global aufgebaut, weil wir gesagt haben, die Startups, ich liebe die Schweiz, aber den Schweizer Markt, der ist etwas eingeschränkt. Das heißt, wir wollen in Startups investieren, die schnell global gehen können.
Ja.
Und da wollen wir die richtigen Brücken hinbauen.
Und die Venture-Partner sind aber nicht gleichzeitig die LPs?
Nein.
Die sind zwei verschiedene Stakeholder.
Wir haben es ihnen offen gelassen bis zum Ende sozusagen. Wir konnten dann glücklicherweise alle überzeugen, aber es war auf freiwilliger Basis. Für uns war es wichtig, dass wir Leute haben, die an die Vision glauben und an den Schweizer Markt glauben, und sie bekommen auch Carry von uns. Sprich, sie sind incentiviert, den Startups tatsächlich zu helfen. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir aktive Investoren gesucht haben. Sprich, du kennst es wahrscheinlich, wenn dich VC-Fonds ansprechen und sagen, mit deinem Medienhaus, du bist so smart, wenn du unseren Startups hilfst, dann ist dein Investment nicht 250.000, sondern wir schieben es runter auf 100.000. Mhm. Aber du musst unseren Startups helfen.
Ja.
Es klappt gut, klopfst auf die Schulter, bisschen Bauchkraulen. Wir haben es anders rundherum gemacht und haben gesagt, wir wollen 6 Individuen haben, die eine höhere Ticketsize tatsächlich ins Investment geben, also rund 750.000, damit sie committed sind zum Startup und zum Fonds. Und dadurch kriegen sie aber trotzdem von uns oder im Gegenzug GP Carry wieder, um natürlich das auch zu renummerieren. Wir haben mit ihnen eine lebhafte WhatsApp-Gruppe, sie haben kompletten Zugang zu all unseren Deals. Wir haben Check-ins einmal in der Woche mit dem gesamten Team und danach verteilen wir sozusagen Arbeitspakete zwischen Due Diligence, also vorm Investment, und dem Portfolio-Management danach. Und da ist also zum Beispiel der Joel und Ben, die Gründer von Way, einem ETH-Spin-Off, an der ETH gegründet, an Nautilus verkauft, einen Exit dort gehabt. Der Lukas Platinski hat sein Blue Vision Labs Startup gehabt, war CTO dort, geraced von Axel Google Ventures und einen Exit an Lyft gehabt. Also Leute, die wirklich auf Augenhöhe mit Gründern reden können und wissen, wie das Zero to One sozusagen funktioniert. Super cooles Team, super dankbar für jeden Einzelnen, also auch Fred, Walid, Jean-Luc, super, super happy. Und für die Founder ist es richtig cool, weil sie praktisch einen Sparring-Partner schnell dazu bekommen am Anfang, der incentiviert ist. Und es geht nicht nur darum, incentiviert zu sein, wenn es mal gut läuft, sondern wenn es mal auf und ab geht, wirklich dran zu sein.
Das heißt, totale Erfolgsabhängigkeit.
Genau. Genau.
In der Incentivierung.
Genau. Und das Dritte, wir haben dann eben auch gesagt, also viele von den technologieorientierten Gründern sind smart, also wahnsinnig smart und viel schlauer, als ich sie je sein werde. Aber oft brauchen sie Hilfe, wie sie eben die ersten Kunden gewinnen, Marketing, Sales, Website, Pitch Deck. Und da haben wir uns verschiedene Marketingagenturen angeschaut, sind dann im Ende glücklicherweise mit Speed Invest Pirates in Kontakt gekommen.
Cool.
Dieter Rappold, super cooler Typ, war auch ein früher Mentor bei mir. Und wir haben mit denen ein Modell aufgesetzt, wie sie unsere Startups unterstützen. Sprich, 800 Stunden pro Jahr können wir an unsere Startups verteilen, also pro Jahr. Und im Gegenzug bekommt Speed Invest Pirates nur Carry von uns.
Okay.
Sprich, sie sind incentiviert, dass wenn es dem Startup sozusagen eine Marketingkampagne sozusagen oder ein Pitch Deck aufgebracht werden soll, sind sie incentiviert, einen guten Job zu machen, das abzuliefern natürlich.
Stellen aber keine Rechnung.
Stellen keine Rechnung, nicht an die Startups, nicht an unsere Investoren, sondern sind nur über Carry incentiviert. Spannend. Und dadurch hast du ein super Modell unserer Meinung nach aufgebaut, wo jeder incentiviert ist, dem Startup wirklich zu helfen. Und Speed Invest Pirates macht einen richtig guten Job, das ist ein richtig geiles Team, und helfen den Foundern und sie lieben es, weil es eben auch nicht eine Abhängigkeit ist im Sinne von Sweat-Equity-Modell oder sonstiges in die Richtung und dann hat man manchmal mehr oder weniger, sondern wir sind sehr, also sehen Speed Invest Pirates, unsere Active Investors und Venture Partners als ein Team von uns und treten auch so gegenüber dem Startup auf, und dann kriegen sie das volle Paket von uns.
Das heißt, sowohl Active Investors als auch Venture Partners als auch Speed Invest sind alle am Carry mitbeteiligt.
Korrekt.
Genau. Okay, spannend.
Haben uns absichtlich dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen ein System aufbauen, das anders ist auch als am Markt. Es bringt unserer Meinung, also ganz direkt, es bringt noch nicht in einen Geiz vielleicht schon zu zeigen bezüglich einem Carry, der sich vielleicht mal in 7 Jahren manifestiert. Deswegen haben wir gesagt, um cooles Talent zu onboarden, wie es bei einem Startup ist mit ESOP, musst du einen Mehrwert liefern. Und
spannend.
Und dadurch haben wir das Team aufgebaut.
Cool. Jetzt kann ich unsere österreichischen Startups nicht aufrufen, sich bei dir zu melden, weil du investierst wirklich konsequenterweise nur in die Schweiz. Aber vielleicht österreichische Investoren. Ihr habt ja immer wieder Co-Investoren, genau. LPs und so weiter. Welchen Wert gibt es da?
Genau, wir haben österreichische Investoren, wir haben österreichische Co-Investoren und auch ganz direkt als Wiener natürlich der logische nächste Schritt. Und für uns spannend wäre es natürlich, das Modell auch nach Österreich zu bringen.
Okay.
Und sozusagen ein Vehikel und ein Team hier aufzubauen, das sich nur auf österreichische Startups fokussiert. Also,
hätte das auch Potenzial?
Vielleicht habe ich einen leichten Bias als Wiener, aber ja, natürlich.
Ja,
also
cool.
Ich glaube, wir kommen in Österreich jetzt mehr in die zweite, dritte Generation vielleicht auf Serial Entrepreneurs. Also du siehst es jetzt mit Context SDK vom Felix und Dieter zum Beispiel. Du hast die erste Welle sozusagen geschafft. Die zweite, die jetzt zurück aus dem Ausland nach Österreich kommt, weil Wien immer noch verdammt lebenswert ist und schön. Hier kann man, glaube ich, ein richtig cooles Ökosystem aufbauen. Und es gibt wahnsinnig coole Fonds als Co-Investoren hier auch schon. Smarte Leute, coole Gründer, ist für uns also ein logischer nächster Schritt.
Wir spielen gerade eine, glaube ich, sehr coole Serie aus, Das Leben nach dem Exit. Und reden im Zuge dessen mit den Galionsfiguren der ersten Welle sozusagen. Und wenn ich so drüber nachdenke, hast du recht. Die haben jetzt alle wieder gegründet in verschiedenen Konstellationen. Manche von Beginn an, manche sind eingestiegen in ein bestehendes Startup. Das heißt, auch die es wirklich schon bewiesen haben und geexitet haben, tun es noch einmal jetzt.
Ja. Ich glaube, es fällt wirklich vielen Gründern schwer, wenn sie mal gegründet haben, danach ein normales
Angestellte Pause zu haben.
Genau. Also das siehst du, die Leute zittern und wollen mehr machen. Und super geil, bitte immer mehr machen und weitermachen damit.
Cool, gleichzeitig investieren sie in neue Startups, aber auch in das eigene und auch dort gehen sie es wirklich sehr, sehr klassisch an und holen sich auch dort Investoren.
Das merkt man auch, glaube ich, das ist super gut fürs österreichische Ecosystem, weil jemand, der zum Beispiel sein Vermögen in Real Estate gemacht hat, ist wahrscheinlich etwas abgeneigter Venture Capital als jemand, der sein Vermögen durch Venture Capital oder nicht durch, aber mit Venture Capital Investoren sozusagen gemacht hat natürlich und hat manchmal vielleicht einen zu hohen Exposure im Endeffekt, aber das Reinvestieren in ein Startup ist etwas sehr Natürliches dann. Und das wird dem Ökosystem super gut tun. Und ich glaube, in Wien gibt es und in Österreich gibt es wahnsinnig smarte Leute. Du hast in Linz ein cooles Ökosystem. Du hast Graz. Ich liebe Innsbruck. Du hast dort eine super Uni. Stimmt. Also da kommt schon viele coole Sachen auf.
Luis, danke vielmals. All the best und danke für all die Insights.
Danke dir.
Danke, dass ich da sein konnte. Das war Luis Huber von Qubit, einer von drei Gründern des Schweizer VCs. Super spannendes Gespräch für mich, sehr lehrreich. Ich hoffe auch für euch. Stay tuned. Danke fürs Dabeisein und tschüss.